Lieben, wir sind als Deutsche Sicherheitsexperten. Wir nehmen uns als Deutsche alles Mögliche vor. Wir sind, glaube ich, das Land der überversicherten Leute. Wir haben Versicherungen für ziemlich viele Dinge im Leben. Handyversicherungen, wir haben Versicherungen gegen Blitzschlag, gegen Hochwasser, für unsere Autounfälle. Wir haben vielleicht eine Versicherung gegen eine nicht mehr Erwerbsfähigkeit oder wie auch immer man das nennt. Ich glaube, ich habe auch eine. Berufsunfähigkeit, das wollte ich sagen. Also wir sind völlig vorbereitet auf ganz viele Dinge im Leben und hoffentlich brauchen wir die meisten davon nicht. Hoffentlich brauchen wir keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und es ist irgendwie skurril, dass wir, obwohl wir so die Meister sind im Planen, gerade die Deutschen, trotzdem an diesem einen Punkt, wo man irgendwie sagen könnte, ja Mensch, wenn eines sicher ist im Leben, dann noch irgendwie das, dass wir uns darauf so wenig vorbereiten. Dass wir gerade das Thema, was am sichersten ist, ich hoffe, ich mute euch nicht zu viel zu, wenn ich sage, wir werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Du und ich, wir werden nicht ewig auf dieser Erde leben. Das ist eine Grenze, die uns Gott gesetzt hat. Und natürlich gibt es Dinge, die wir auch tun, um uns vorzubereiten. Eine Patientenvollmacht ausfüllen, eine Verfügung haben. Das sind gute Dinge, weil die Regeln ganz wichtige Informationen und wichtige Entscheidungen auch in einem Todesfall. Aber es sind doch Dinge, die, sag ich mal, die Sachinformationen regeln, die unseren Umgang, wie mit mir umgegangen werden soll, wenn ich einmal tot bin, die den regeln. Aber wo bereiten wir uns denn nicht nur auf die Sachdinge vor, sondern auf die Gefühle, auf unsere eigene Sterblichkeit? Wo bereiten wir uns selber denn eigentlich darauf vor, dass wir nicht ewig auf dieser Erde leben werden? Und unter diesem Thema möchte ich euch einladen, mit mir zusammen heute mal darüber nachzudenken. Das ist das Ziel dieser Predigt, dass es einen Beitrag dazu gibt, dass du und ich, dass wir uns auf dieses Thema selbst vorbereiten, aber auch mit dem Thema, wenn wir damit konfrontiert sind, gut umgehen. Und ich möchte das mit euch machen anhand von drei Punkten, die eigentlich schon auch in diesem Thema in der Formulierung drin sind. Tod, Schmerz und Hoffnung. Und das erste ist, dass wir uns einmal anschauen wollen, wie ist das eigentlich mit unserem eigenen Tod, dass wir den eigenen Tod annehmen. Das ist das Erste, den eigenen Tod annehmen lernen. Wir haben das eben gerade gehört aus Psalm 90. Die Bibel ist total realistisch und die ist auch ganz offen. Die schenkt uns reinen Wein ein. Die sagt, wenn es hochkommt 70, vielleicht noch 80. Wir würden heute sagen, bei guter Führung und westlichem Reichtum vielleicht auch 90. Manche 100 und dann ist es vorbei. Ob jetzt 70, 80, 90, das Ende bleibt das gleiche. Wir werden einmal sterben. Und dieses Wissen, dass unsere Lebenszeit nicht ewig dauert, dass die irgendwann vorbei ist, das darf uns auch schon heute prägen. Psalm 90 sagt uns, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, wir verdrängen das Thema Tod, weil wir denken, dann gibt es vielleicht nur keine Antworten mehr oder das ist ganz schwierig. Aber die Bibel sagt, lasst uns das nicht verdrängen, weil nur so werden wir weise werden. Nur so gelangst du zu der Tiefe deines Lebens, die du brauchst. Nur wenn du deiner eigenen Sterblichkeit ins Auge schaust, wirst du als Mensch weise leben können. Psalm 39 sagt das ganz ähnlich. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in Gottes Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor Gott, vor dir, wie ein Nichts. Jeder Mensch hat irgendwann den Punkt in seinem Leben, wo er merkt, dass er selbst sterben wird. Kinder haben das, wenn sie auf einmal sehen, dass vielleicht Pflanzen vergehen, dass Tiere sterben, Haustiere sterben, dass Dinge nicht ewig auf dieser Erde sind. Und spätestens ab dem Jugendalter hat das auch jeder Mensch. ein Bewusstsein dafür, dass er selber einmal sterben wird. Ein Bewusstsein dafür, dass es irgendwo eine Grenze gibt, über die er nicht selber hinaus kann. Und die Bibel sagt uns, den eigenen Tod anzunehmen, heißt anzunehmen, dass wir wirklich Menschen sind. Was ist positiv daran, wenn man den eigenen Tod annimmt? Oder welche Erkenntnis können wir daraus ziehen? Das erste ist, dass wir nicht so tun müssen, als würden wir ewig leben. Dass wir nicht so tun müssen, als wären wir die Menschen, um die sich alles dreht auf der Erde. Diese Erde dreht sich noch weiter, wenn David Schulze tot ist. Das ist gut. Und das macht demütig. Das macht demütig mir selbst gegenüber, macht mich das demütig. Das macht mich demütig gegenüber anderen Menschen. Und das macht mich auch demütig vor Gott. Und die Bibel sagt, gerade wenn wir erkennen, dass wir nicht ewig leben, dann merken wir auch, dass Gott Gott ist und wir eben Geschöpfe. Wenn wir diese Frage verdrängen, dann wollen wir uns nicht dieser Grenze stellen, die Gott uns gesagt hat, wo Gott sagt, du bist ein Geschöpf, du wirst auch einmal sterben. Und trotzdem ist es so, wenn wir diesen Tod annehmen, diese Sterblichkeit, dann bekommt unser Leben eine ganz besondere Tiefe. Ganz viele Philosophen haben das irgendwie für sich erkannt. Ich will mal nur ein paar nennen, Platon oder vielleicht auch Heidegger und Kierkegaard. Ich weiß nicht, wer von euch da firm ist, aber wenn ihr das mal lest, dann werdet ihr merken, das sind ganz, ganz tiefe Gedanken, die Menschen haben. Das sind tiefe Gedanken, die Menschen haben, auch wenn wir nicht mit jedem Gedanken vielleicht übereinstimmen. Aber sie werden tiefer, je mehr sie sich damit auseinandersetzen, dass wir Menschen sterben müssen. Das sind Menschen, die haben diese Fragen nicht ausgeklammert, sondern wirklich in ihr Leben mit einbezogen. Und Psalm 90 führt uns hier auf die richtige Spur, wenn er sagt, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden, damit wir klug werden. Und Michael hat es auch ein bisschen schon in seinem Interview gerade erzählt, dass er sagt, ja, die Prioritäten, die verschieben sich, wenn ich diese Situation und das Wissen darum, dass ich selber nicht ewig lebe, mal einblende. Und das ist eine ganz einfache, eigentlich, ja, Geschichte. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf dem Sterbebett liege, dass ich in vielleicht 10 Minuten, in 30 Minuten nicht mehr da sein werde, was ist mir dann wichtig? Welchen Uni-Abschluss ich gehabt habe? Ob mein Wagen gerade in der Reparatur ist oder nicht? Ob mein Konto voll oder leer ist? Wie viele Pokale ich beim Fußball gewonnen habe? Was ist mir dann wichtig? Das alles verliert irgendwie seinen Reiz. Was zählt dann noch? Es zählt die Beziehung, die wir haben. Die Beziehung zu den Menschen, die uns umgeben, ob wir im Frieden mit ihnen leben. Es zählt die Beziehung zu Gott, der der Einzige ist, der auch über die Todeshingrenze weg uns Hoffnung geben kann. Und es zählt eben auch das Wissen darum, was ich der nächsten Generationen weitergegeben habe. Das Stichwort Staffelweitergabe. Das zählt noch. Und die anderen Sachen werden doch klein. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten. Das ist die Perspektive, die Gott dir und mir auch geben will. Wenn wir den Tod annehmen, dann werden unsere Prioritäten im Leben richtig gesetzt sein. Dann werden wir uns automatisch für die Dinge einsetzen, die Gott wichtig sind. Auf dem Sterbebett, da zählt noch das höchste Gebot, was Jesus sagt. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alles wird reduziert darauf, auf diese Erkenntnis. Und ich wünsche euch das, dass wir, wenn wir heute darüber sprechen, dass das bei euch ankommt. Ja, das ist etwas Gutes. Je mehr ich diese Grenze wahrnehme, umso mehr kann mich Gott zurückführen auf das, was es eigentlich heißt, als Mensch zu sein und als Mensch und auch als Christ zu leben. Und macht euch nichts vor, wir haben auch hier unten gibt es so Festessen, tolle Bücher, vielleicht auch noch gesund kochen, ja. Und wir leben ja in einer Zeit, in der gibt es sowas wie einen Gesundheitswahn. Ich hoffe, ihr wart heute Morgen alle schon joggen und habt euch fit gemacht, sitzt hier nicht rum oder macht das noch heute Nachmittag. Also es gibt ganz viele Dinge, die uns suggerieren wollen, wenn wir nur gesund leben dann können wir irgendwie das auch noch verdrängen. Dann werden wir halt noch ganz, ganz lange leben. Es gibt Leute, die lassen sich einfrieren, um in 200 Jahren, wenn die Technik da ist, wieder aufgetaut zu werden und irgendwie doch weiterzuleben. Und macht euch nichts vor, diese Grenze hat Gott gesetzt. 70, 80, 90, 100, ob du viel gejoggt bist oder nicht. Der Arzt kann das bestätigen, dass wirklich statistisch nachgewiesene, was dir ein langes Leben beschert, ist, dass du Eltern hattest, die lange gelebt haben. Und niemand von uns sucht sich seine Eltern aus, auf gut Deutsch. Wir haben so den Hauptanteil daran, wie lange wir leben, gar nicht in der Hand. Das heißt nicht, dass ihr nicht joggen gehen sollt. Versteht mich nicht falsch. Also es ist gut, das Leben zu genießen. Es ist gut, auch sich selber fit zu halten. Aber es ist nicht gut, wenn wir denken, wir hätten dadurch unser eigenes Leben letztendlich in der Hand. Sondern Gott hat es in der Hand. Wir dürfen den eigenen Tod wirklich annehmen. Mit dem eigenen Tod ist das eine Sache und mit dem Tod eines anderen Menschen eben eine andere. Ich habe euch eine kleine Bildergeschichte mitgebracht. Ein Ehepaar in England haben sich vorgenommen, auch noch im Alter immer an der gleichen Stelle vor ihrem Haus ein Bild zu machen. Wir können es einfach mal anschauen. Da seht ihr ganz verschiedene Jahreszeiten, auch ein Stück weit, wie sie älter werden, wie sich auch der Garten verändert, je nachdem, in welcher Zeit das aufgenommen ist. Ja, typisch England. Und das letzte Bild sieht so aus. Das ist auch die Realität. Auch die Menschen, denen wir in diesem Leben begegnen, die uns anvertraut sind, die wir lieb haben, auch diese Menschen leben leider nicht ewig. Und das heißt, auch diese Situation wird uns nicht abgenommen, Herr, sondern auch dort geht es darum, dass wir uns dazu verhalten. Das ist das Zweite, was ich euch gerne mitgeben möchte, den Schmerz zulassen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist das immer mit Schmerz und auch mit Trauer verbunden. Und es gibt ganz viele wichtige Dinge zu diesem Thema zu sagen, aber ich möchte hier einfach mich auf einen beschränken. Und zwar, dass die Bibel uns, glaube ich, das aufzeigen kann und uns ermutigt, den Schmerz wirklich zuzulassen. Die Trauer, die in uns ist, auch rauszulassen. Denn dieser Schmerz, der ist da. Der Schmerz ist da. Und oft lassen wir die Trauer nicht zu. Vielleicht entweder, weil wir uns selber einen Druck machen. Es muss ja schließlich weitergehen. Der Verstorbene ist ja schon einen Monat, zwei Monate, drei Monate tot. Ich darf ja gar nicht mehr trauern. Ich darf mich gar nicht mehr so fühlen. Und dazu kommt, dass wir in einem Umfeld leben, wo nicht nur wir selbst uns den Druck machen, sondern wo wir auch das Gefühl haben, dass andere uns vielleicht diesen Druck machen. Oder auch, dass andere Menschen, und manchmal gehören wir selbst dazu, den Schmerz von anderen und die Trauer von anderen kleinreden. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Jemand sagt, er hatte ja ein erfülltes Leben. Sie wollte ja auch gehen. Er musste schließlich nicht lange leiden. Und das Ganze gibt es auch in christlich. Sie ist ja mit einer Hoffnung auf die Ewigkeit gestorben. Und auch wenn das richtige Aussagen sind, wenn derjenige nicht lange leiden musste, wenn derjenige mit einer Hoffnung gestorben ist, dann helfen sie uns nur bedingt, trotzdem mit dem Schmerz und der Trauer umzugehen. Wenn ihr euch nochmal dieses Bild in Erinnerung ruft von diesem Mann, der dort steht ohne seine Frau ist weg. Und wo seine Frau ist und wie sie gegangen ist, das ist das eine, aber dass er damit umgehen muss, dass seine Frau weg ist, das ist das andere. Und das heißt, da bleibt etwas, das tut weh. Mag sein, dass auch der Verstorbene bereit war zu gehen, aber die Frage ist doch, waren wir bereit, dass er geht? Und das heißt, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Bibel dort diesen Schmerz ganz, ganz ernst nimmt. Da lernen wir von Menschen, die richtig ihre Wut, ihre Trauer über das Sterben auch eines anderen Menschen zulassen. Zwei ganz kurze Beispiele. Das eine ist In dem Buch, von dem wir eben gerade schon gehört haben, bei Hiob, wo ganz am Ende die Erkenntnis steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da kommt aber 40 Kapitel davor etwas ganz anderes. 40 Kapitel lang schreit Hiob zu Gott. Und er schreit wirklich. Warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht, ich sehe nur noch Dunkelheit. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor mir immer graute, das ist jetzt da. Die Bibel kennt das, dass wenn wir in Trauer sind, dass sich all das, was in uns drin ist an Schmerz, wirklich in uns ausbreitet. Dunkelheit uns umgibt, in uns, aber auch in unseren Beziehungen. Und das können wir an Hiob sehr drastisch sehen. Und wir dürfen auch lernen von Hiob, dass er fähig war, das auszusprechen. Selbst wenn er nicht sofort eine Antwort bekommen hat, hat er trotzdem mit Gott gesprochen. Und er hat auch Gott gesagt, wo sein Schmerz ist. Vielleicht auch gerade gegenüber Gott. Er hat auch Gott angeklagt. Auch das dürfen wir tun. Gott hält es aus, dass wir unseren Schmerz, unsere Wut, unsere Trauer sagen. Gott geht daran nicht kaputt. Und wir können das sogar bei Jesus selbst sehen. Jesus selbst im Garten Gethsemane betet er auch, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Das heißt, Jesus selbst sagt auch, ich habe Angst, wenn ich nicht sterben muss, Vater, dann will ich das auch nicht. Aber er vertraut Gott und vertraut dem Weg, den er für ihn hat. Aber das heißt, Jesus selbst kennt das auch, diesen Schmerz und diese Angst. Und er war bereit, das auch gegenüber Gott zu sagen. Und er war auch bereit, den Schmerz zuzulassen. In Johannes 11, Vers 35 lesen wir bei der Beerdigung von Lazarus, dass Jesus Rotz und Wasser geheult hat. Jesus hat wirklich geweint. Und das, obwohl er wusste, dass er Lazarus in ein paar Minuten später sogar von den Toten auferwecken würde, hat er trotzdem geweint. Und das heißt, Hoffnung und Schmerz, wir werden gleich noch über die Hoffnung sprechen, das sind keine Gegensätze, sondern wir können Schmerz empfinden, wir können trauern und wir können trotzdem eine Hoffnung haben. Und ich denke, dass das gerade unter Christen oft vielleicht in einer unguten Art und Weise gegeneinander ausgespielt wird. Nach dem Motto, du weißt doch jetzt, wo derjenige ist, dann darf man vielleicht nicht trauern oder dann darf man das nicht bei sich selbst so hochkommen lassen. Aber das kennt die Bibel nicht. Sondern wir sehen gerade bei Jesus das Gegenteil. Wir sehen bei Jesus, wie er beides zusammenhält, wie er gleichzeitig sagen kann, hier ist jemand gestorben und ich leide wirklich, ich trauere mit, ich weine, ich lasse den Schmerz zu. Und wie er gleichzeitig sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Bild. Bei Gott fallen diese beiden Dinge nicht auseinander. Er kann eben beides. Er kann das gute Ende deines Lebens, was du im Vertrauen auf ihn gelebt hast, sehen. Und er ist gleichzeitig fähig, mit dir zu leiden, mit dir mitzuleiden. Und das ist auch das, was uns helfen kann, den Schmerz zuzulassen. Zu wissen, Gott leidet mit. Gott möchte uns trösten. Und ich kenne das von mir selbst, dass Gott das geschafft hat. Das sieht oft ganz unterschiedlich aus in den verschiedenen Situationen. Wie Gott das schafft, Menschen seinen Trost und seine Nähe auch in so schwierigen Situationen zu zeigen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott das kann und dass Gott es tut. Gott kann auch in deiner Situation dich wieder froh machen, dir den Trost geben, den du brauchst. Wenn mir das Herz schwer war von 1000 Sorgen, hat mich dein Trost wieder froh gemacht, sagt der Beter im Psalm 94. Gott leidet mit uns. Und Gott kann uns helfen, diesen Schmerz zuzulassen und auch mit diesem Schmerz umzugehen und dass etwas Neues wachsen kann in unserem Leben. Und ich glaube, gerade als Christen können wir auch den Schmerz zulassen, weil wir eben wissen, Gott ist bei uns und Gott gibt uns auch eine Perspektive für unser eigenes Leben, was über unser Leben hinausreicht. Das ist das Letzte. Die Hoffnung erleben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas, ich will nicht sagen in Zeitnot, aber mir kamen bei der Vorbereitung so viele Dinge, die man hierzu sagen könnte, dass ich mir gedacht habe, der Lothar und ich, wir sollten da dringend öfter drüber predigen. Es gibt so viele wichtige Dinge, die wir darüber sagen können und wissen dürfen, auch von der Bibel, dass ich eben jetzt hier nur einige Punkte nennen kann, wo ich wirklich dich herausfordern will, dir diese Hoffnung vor Augen zu halten, die wir im christlichen Glauben haben. Ich will das in drei Punkten tun. Das erste ist, die Hoffnung erleben, weil wir zu Jesus gehören oder weil wir nicht mehr uns selbst gehören. Wir hatten Anfang Februar unseren Radiogottesdienst hier und Lothar hat in seiner Predigt auch am Ende auf eine Frage bzw. auf eine Antwort aus dem Heidelberger Katechismus hingewiesen. Das ist sozusagen eine Bekenntnisschrift der reformierten Kirche und dort wird die Frage gestellt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das heißt, die Bibel ist da ganz eindeutig. Die Hoffnung darauf, für dich und für mich, für jeden Menschen, dass es ein Leben gibt, was auch nach dem Tod irgendwie in einer Form noch besteht, die gründet sich nicht auf dich und auch nicht auf mich, nicht auf uns Menschen. Die Bibel kennt auch nicht, sagen wir mal, die Lehre einer unsterblichen Seele. So nach dem Motto, etwas in mir wird auf keinen Fall sterben, etwas in mir bleibt immer ewig. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wir sind nicht ewig. Gott allein ist ewig. Aber genau darum geht es hier. Gott ist ewig. Gott bleibt auch in Ewigkeit. Und alles, was zu Gott gehört, was er zu sich zieht, auch das bleibt in Ewigkeit. Was ist mein Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele Jesus gehöre, dass ich Gott gehöre, dem Ewigen gehöre. Und wenn ich dem Ewigen gehöre, dann habe ich auch die Hoffnung, dass ich auch nach dem Tod weiterleben darf. Das ist unsere Hoffnung, wenn wir verbunden sind mit Gott, dann sind wir verbunden mit dem, der das Leben ist, der die Macht hat, lebendig zu machen. Und dann dürfen wir auch in der Hoffnung leben, dass wir einmal auferstehen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich glaube, das ist wichtig, im Kern der christlichen Hoffnung das mal zu sehen. Hier geht es nicht um irgendwie ein Wissen über den Tod hinaus. Im Kern unserer Hoffnung stehen nicht irgendwelche Sonderlehren über Dinge, die kommen nach der Todesgrenze, sondern die Hoffnung gründet sich auf Jesus selbst, auf diese Beziehung. Im Zentrum unserer Hoffnung steht diese Beziehung zu Gott, der sich uns zugewandt hat in Jesus, dem wir uns im Glauben ganz anvertraut haben, dem wir all das gegeben haben, was unser Leben kaputt gemacht hat, unsere Sünde, unsere Schuld, unser Versagen, unseren Unglauben, unser Misstrauen gegen Gott und der uns vergeben hat, der uns angenommen hat, dem wir folgen dürfen. Das steht im Zentrum unserer Hoffnung, diese Beziehung zu Gott und das Wissen, wir gehören zu ihm. Aber wir gehören eben nicht sozusagen, indem wir auf diese Welt kommen, schon zu Gott, sondern die Bibel sagt auch, dass wir als Menschen leben, die sich von Gott entfernt haben, die oft nicht zu Gott gehören wollen. Genau das nennt die Bibel Sünde. Ein Leben leben in diesem Misstrauen gegen Gott, dass ich nicht zu Gott gehören möchte. Und das heißt, es ist ganz klar, dass die Hoffnung, die die Bibel kennt, auch über den Tod hinaus, für diejenigen bestimmt ist, die bei Gott sein wollen. Wenn wir einmal in der Ewigkeit bei Gott sind und das die Ewigkeit ausmacht, diese Beziehung zu Gott, dann wird Gott keine Menschen dorthin zwingen, die dort nicht hinwollen, die diese Beziehung zu Gott ablehnen, die dieses Geschenk zu Gott nicht haben wollen. Und deswegen spricht auch Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15 im Auferstehungskapitel von der Hoffnung auf der Auferstehung zum Leben nur von den Christen. Die Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, die sich wirklich bei ihm geborgen wissen, die dürfen auch darauf hoffen, dass sie einmal mit ihm in Ewigkeit leben werden. Und das heißt Ewigkeit. Ewigkeit heißt nicht, dass unser Leben einfach verlängert wird, dass wir dann die gleichen Dinge halt nur an einem anderen Ort tun, sondern wirklich ein ewiges Leben. Ein Leben, was nicht vergleichbar ist mit dem Leben, wie wir das kennen. Ein Körper, den wir haben werden, der nicht vergleichbar ist mit dem Körper, den wir jetzt haben. Und eine Gottesnähe, die noch viel mehr über das hinausgeht, als das, was du eigentlich jetzt in deinem Leben erleben kannst. Und die Bibel ist sich einig darin, dass, wenn sie von der Ewigkeit spricht, genau dort ihren Doppelpunkt setzt und ihr Ausrufezeichen. Die Ewigkeit ist dadurch bestimmt, dass Gott selbst in seiner Gegenwart dann überall sein wird, alles ausfüllen wird. Paulus sagt, Gott wird alles in allem sein. Er selbst wird der Mittelpunkt sein. Er wird unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod, kein Leid mehr geben. Und das Neue, was dann begonnen hat, das ist so unfassbar, dass wir das Alte vergessen werden und nicht mehr an das Alte denken werden, so steht es im Propheten Jesaja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir von diesem Zentrum her alle anderen Fragen, die uns kommen in puncto Ewigkeit, für die wir jetzt keine Zeit haben, von diesem Zentrum her aus zumindest denken oder uns einer Antwort hernähern. Man kann viele Sachen denken in der Ewigkeit. Wie wird es aussehen? Werden wir uns wiedererkennen oder nicht? Wie sehen wir dann aus? Woran werde ich jemand wiedererkennen? Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Fragen, die man haben kann in diesem Bereich. Und wichtig ist, dass wir sie von diesem Punkt her denken. Gott wird da sein und Gott wird alles in allem sein. Und Gott wird so unter uns präsent sein, dass diese Fragen nicht mehr zählen werden. So sagt das Jesus an einer Stelle in einem Streitgespräch mit einem jüdischen Gelehrten. Er sagte, diese Fragen, die ihr jetzt stellt, die gibt es da oben gar nicht. Das sind zwar wichtige Fragen für uns jetzt vielleicht hier, aber wir dürfen sie von dieser Perspektive her beantworten. Gott wird wirklich alles in allem sein und wird diese Fragen, die werden dann nicht mehr wichtig sein, weil Gott selbst uns diesen Frieden gibt und wir dort wirklich bei Gott angekommen sind. Ganz konkret, was heißt das für uns, wenn wir einmal sterben werden? Wie sterben wir als Christen? Wir dürfen die Hoffnung erleben und wir dürfen nach Hause gehen. Christen sterben wirklich anders. Ich habe mich am Donnerstag noch getroffen mit Inge, die sehr viel auch in der Hospizarbeit tätig ist, und ich habe sie gefragt, erlebst du das auch? Erlebst du diesen Unterschied, wenn Menschen mit einer Hoffnung sterben und wenn sie sich Jesus Christus anvertraut haben? Und Inge hat gesagt, ja, das spürst du. Du spürst, dass jemand geht mit einer Hoffnung. Du spürst, dass jemand nicht einfach in ein diffuses Nichts stirbt, sondern dass er in diese Beziehung hinein zu Jesus stirbt. Und das dürfen wir wissen. Wenn wir einmal von dieser Erde gehen, dann wissen wir, wo wir hingehen als Christen. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir gehören zu Gott, der auch jenseits der Todesgrenze auf uns wartet. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist unsere Hoffnung. So dürfen wir sterben, als Menschen, die von Jesus geholt werden, die Jesus bei sich haben möchte. Da werden wir gleich beim Abendmahl noch drüber sprechen. Jesus will uns bei sich haben. Und das heißt, dass wir die letzte Wegstrecke nicht erspart bekommen von Gott. Auch wir werden wahrscheinlich schwierige Stunden durchleben. Wir werden auch Schmerzen haben. Aber wir werden das alles in dieser Gewissheit tun, dass jemand bei uns ist. und dass jemand auch noch bei uns ist, wenn jede menschliche Hand uns losgelassen hat. Augustin, der Kirchenvater, hat mal gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und genau das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir dürfen diese Ruhe finden bei Gott. Der letzte Punkt heißt, wie kann ich mir eigentlich diese Hoffnung sicher sein? Wie kann ich mir diese Hoffnung gewiss werden? Als meine Oma gestorben ist, sie war auch eine gläubige Frau, da lag sie auf dem Sterbebett und mein Vater kam nochmal zu ihr und sie hat gesagt, ich habe Angst. Auch als gläubige Frau kann man Angst haben, auch als Christ kann man sich seiner Hoffnung nicht immer gewiss sein. Sie sagt, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich nicht genügend getan habe, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Mein Vater, der ist nicht gerade immer zimperlich, ja. Der hat gemacht, hast du auch nicht. Und hast du auch nicht. Und habe ich auch nicht. Wir haben nicht genügend getan. Wir haben nie genügend getan. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Es ist Gnade. Das Geschenk, dass wir einmal bei Gott selbst sein werden, mit ihm leben werden, ist Gnade. Weil das reicht nie. Und Paulus sagt, wir dürfen in dieser Gewissheit, auch in dieser Gnade, uns wirklich immer sicherer werden. Und er hat einen Zusammenhang hier, den er sagt, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdruckt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Hier schließt sich auch nochmal der Kreis zu dem ersten Punkt. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass wir zu Gott gehören, wenn wir mit ihm leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und Paulus sagt jetzt, dass wir zu Gott gehören, dass du wirklich zu Gott gehörst, das kannst du jetzt schon in diesem Leben erleben. Das ist keine diffuse Vorstellung, an die du dich klammern musst, wo es keine Sicherheit gibt und keine Gewissheit. Sondern du darfst jetzt schon den Heiligen Geist erleben. Der Heilige Geist, der an dir und in dir wirkt, ist nicht weniger als der Vorgeschmack der Ewigkeit. Gott sagt, das ist meine Anzahlung an dich. So wie du mich jetzt erlebst, so sicher darfst du dir sein, dass diese Beziehung, die du zu mir hast, auch in Ewigkeit bestehen wird. Wir können sicher sein, dass Gott bei uns ist und dass wir zu Gott gehören, weil Gott schon selbst in dir und mir wirkt. Ist das nicht toll? Wir dürfen das jetzt schon erleben in unserem Leben. Da sind wir auch wieder mitten im Leben. Da dürfen wir das sehen, die Gewissheit haben, ein Kind Gottes zu sein, ihn anzubeten, ihn zu loben, zu erleben, wie er ein bruchstückhaftes Leben wirklich heilt, unsere Beziehung erneuert, uns Orientierung gibt und uns selbst in unserem eigenen Leben sagt, du bist mein Kind und du wirst auch einmal zu mir gehören. Ich lade dich ein, dir am Ende eine ganz einfache Frage zu stellen. Und die heißt, wem gehörst du? Wem gehörst du? Vielleicht sitzt du hier und sagst, Mensch, ich bin mir unsicher, zu wem ich gehöre. Ich habe vielleicht gar nicht diese Beziehung, von der du gerade eben gesprochen hast, die spüre ich gar nicht. Dann lade ich dich ein, dass du dich wirklich mit Haut und Haaren Gott zuwendest. Dass du dein ganzes Leben im Leben und im Sterben auf Gott wirfst. Dein ganzes Vertrauen bei ihm abgibst. Und vielleicht hast du Fragen und hast auch Gesprächsbedarf, dann bitte ich dich, dass du nicht aus diesem Gottesdienst gehst, ohne diese Frage für dich zu klären. wem gehörst du eigentlich? Und ich würde mich freuen, wenn du auf Menschen zugehst, wenn du diese Fragen hast und einfach mit uns sprichst. Wir wollen dir gerne helfen, in diese lebendige Gottesbeziehung auch hineinzufinden, dich dorthin zu begleiten. Und wenn du weißt, zu wem du gehörst, dann lade ich dich gleich ein, das Abendmahl zu feiern. Dann lade ich dich gleich ein, diese Verbindung zu Gott, die du jetzt schon in deinem Leben erleben darfst, nochmal ganz neu heute zu spüren und dir diese Zusage von Gott geben zu lassen. All das, was zu mir gehört, all das, was zum Ewigen gehört, das wird auch in Ewigkeit bestehen bleiben. Zu wem gehörst du? Bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir haben ja uns viele Gedanken gemacht über das, was unser Leben eigentlich ausmacht. Wir haben uns Gedanken gemacht darüber, wie wir unseren eigenen Tod annehmen können, wie wir damit umgehen, auch wenn Menschen von uns genommen werden, aber auch wie wir diese Hoffnung entdecken können, die wir im Glauben an dich haben. Und wir bitten dich, dass du uns in dieser Hoffnung ganz sicher machst. Bitten dich darum, dass du uns Augen des Glaubens gibst und dass wir erkennen, dass du als Heiliger Geist in uns lebst und dass wir dadurch ja schon diese Anzahlung haben auf das himmlische Erbe. Du hast in uns etwas begonnen und du wirst auch nach dem Tod uns nicht lassen, wirst auch nach dem Tod deinen guten Weg mit uns weiterführen und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass wir wirklich freudig werden darüber, zu erleben, wie gut du bist, zu erleben, dass deine Hoffnung dieses Leben wirklich übersteigt und dass wir diese Perspektive haben, wir werden einmal bei dir sein und du wirst herrlich sein, du wirst alles in allem sein und wir werden dir gehören. Amen.